Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Abend, Lukas Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er, Jesus, ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zum Vater und danken dir für diesen Abend, den du uns schenkst. Danke, dass du uns nach einem vollen Tag hier zusammengeführt hast und wir uns ausrichten können auf dich. Du weißt, dass wir zum einen da sind, um teilzunehmen an der Kurzbibelschule, dass wir da sind, weil das Thema der Reformation uns interessiert, dass wir da sind, weil wir immer mittwochs da sind, egal warum. Wir bitten dich, dass du uns erreichst durch dein Wort. Du hast das schon so oft hingekriegt, dass durch den Transporteur deines Heiligen Geistes du bei uns angekommen bist in Kopf und Herz. Und das möchten wir auch für diesen Abend erbitten, dass du reden und hören und aufnehmen segnest. Hab auch ganz herzlichen Dank für die Kinder, die mit im Haus sind. Wir bitten dich für ihr Programm und vor allem für die, die sich um sie kümmern, dass du sie segnest. Und wir sind froh, dass wir jetzt diese Zeit haben, im ganz offenen Hören auf dich. Du bist es, der zu seiner Gemeinde immer und immer wieder spricht. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Abend damit rechnen können. Wir preisen dich. Und wir ehren dich, unseren Gott. Amen.
Amen.
Ich freue mich sehr, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend wieder hier zu sein und allemal zu einem so schönen Anlass wie dem Reformationsfest. Freilich die Frage, die damals die Reformatoren, die Generation bestimmte, klingt heute für viele etwas fremd. Die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und es wird gerne gesagt, mit so einer Frage kann man dem heutigen Menschen nicht kommen. Freilich, wir werden merken, dass an dieser Frage mehr dran ist und mehr Modernes ist, als wir vielleicht als Zeitgenossen denken. Das Thema heißt deshalb auch etwas befremdend, du liebst mich, also bin ich. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, wenn auch etwas verfremdet. Es war einmal ein Philosoph zum Anfang der Aufklärung, der sagte, ich denke, also bin ich. Was meinte er? Nun, er hatte den Menschen als Zentrum der Welt verstanden und er glaubte daran, dass wir als Menschen unser eigenes Leben, unsere Welt durch unsere Vernunft erobern, erkennen und regieren können. Also nicht, was die Tradition sagt, nicht, was die Kirche oder Gemeinschaft sagt, sondern das, was ich selber sage und denke. Der neuzeitliche Mensch schafft sich seine Welt selber. Und in der Tat haben wir das Ergebnis heute in unserem Land und weltweit im Guten wie im Bösen. Eine Welt, die aus Millionen von Menschen besteht, die sich selbst als Sonne sehen und alle anderen dazu einladen, doch sich um sie zu drehen. Da passt noch mancher Mond und manche Sternschnuppe hin, aber wir sind die Sonne, wir stehen im Mittelpunkt. Jetzt bin ich ja im Alltag an der Universität in Tübingen und man könnte meinen, ich halte viel von dem Spruch von Descartes, ich denke, also bin ich, weil man ja annimmt, dass wir dort denken. Freilich hat die Psychologie inzwischen erkannt und die Neurologie, die sich mit dem Gehirn des Menschen beschäftigt und mit den Vorgängen unseres Verhaltens, dass wir nur zum geringsten Prozentsatz vernünftig sind. Das heißt, das meiste, was wir tun, tun wir aus Impulsen heraus, aus Interessen und Gefühlen heraus. Und dann, das können wir natürlich prächtig, wird der Familie anschließend gegenüber begründet, warum das unausweichlich war. Und dann finden wir, das macht uns Männer aus, vernünftige Begründungen. Also erst aus dem Bauch entscheiden, dann handeln und Geld ausgeben und anschließend für die Familie eine Erklärung erfinden. Ich denke, also bin ich. Viele wollen gar nicht so viel denken, die würden eher sagen, ich erlebe, also bin ich. Da haben wir die Erlebnisgesellschaft. Oder ich fühle, also bin ich und konzentriere mich ganz auf meine Gefühle. Ich bin ja ein Adoptivschwabe, das heißt geboren in Köln, aber nun die meiste Zeit meines Lebens im Schwabenland. Im Schwabenland würde man sagen, ich schaffe, also bin ich. Als Schwaben versuchen wir unser Häusle bis zur Rente abgezahlt zu haben. Und bis zur Wiederkunft Christi unsere himmlischen Wohnungen. Da arbeiten wir dran. Ich schaffe, also bin ich. All dies aber ist nicht das Geheimnis der Reformation. Das Geheimnis der Reformation ist, dass ein Mensch wie Martin Luther damals und vor ihm und nach ihm Tausende und Millionen anderer plötzlich sich selbst, die Welt und Gott anders und neu gesehen haben. Und in diesem Perspektivenwechsel, den sie durch das Evangelium erfahren haben, hat sich für sie selbst alles geändert. Das, was sie bisher waren, erschien ihnen wie Schatten. Und das, was sie entdeckten, erschien ihnen wie ein neues Licht. Es geht bei der Reformation, es geht bei dem Evangelium des Neuen Testamentes, wenn man es recht betrachtet, um einen Perspektivenwechsel. Und mit diesem Begriff des Perspektivenwechsels, der neuen Sicht auf Gott, die Welt und mich selbst, wollen wir uns heute Abend beschäftigen im Gedenken an die Reformation und das Evangelium. Einer, der im Neuen Testament dies in unglaublichem Reichtum darstellt, ist der Evangelist Lukas. Lukas hat wie kein anderer Evangelist nämlich Erzählungen der Begegnungen mit Jesus, Gleichnisse Jesu, in denen Jesus Menschen überwindet, Menschen für eine neue Sicht gewinnt. Jesus versucht beim Lukas-Evangelium ganz breit erzählt und vielfältig erzählt, Menschen eine neue Sicht auf Gott, sich selbst und die anderen Menschen zu geben. Nun ist es klar, es war ein Vorrecht, Evangelist zu sein. Gewiss, ich denke gern wie Paulus und der musste viel denken und schreiben und ich liebe auch die paulinische Theologie, die soll uns ja morgen auch beschäftigen. Aber die Evangelisten hatten nochmal einen Vorteil, denn sie konnten von Jesus erzählen in der Eindrücklichkeit seines Auftretens. Denn wir sind uns alle einig, das muss ein Vorrecht gewesen sein, Jesus selbst begegnet zu sein. Seine Handlungen zu sehen, nur in seine Augen zu schauen, seine Gleichnisse zu hören, auf seine Antworten gespannt zu sein. Jesus hat vielen Menschen in diesen Begegnungen eine neue Perspektive gegeben. Und die Erzählungen, die Lukas nun so viel und zahlreich hat, obwohl er ein Evangelist war mit so vielen Quellen, dass er gar nicht wusste, wohin mit dem ganzen Stoff und vieles auslassen musste, was wir bei anderen Evangelisten kennen. Dieses Thema ist vor allen Dingen Jesu Zuwendung zu den Sünderinnen und Sündern. Jesu Zuwendung zu den Sünderinnen und Sündern, das ist das Hauptthema des Lukas-Evangeliums. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Aha, sagen wir als bibelkundliche Frauen und Männer. Hier lassen wir uns nicht einmal von Jesus, dem Sohn Gottes, aufs Glatteis führen. Wenn eine Erzählung schon mit einem Pharisäer beginnt, dann heißt es Achtung, bloß nicht identifizieren, sondern Distanz wahren, der wird am Schluss der Dumme sein. Wer immer dann als Drittes kommt, der hat eine Chance. Und wir sind als bibeltreue Leser so ungefähr so, als wenn wir Rosamunde Pilcher-Filme angucken. Man erkennt es bei den Heldinnen und Helden schon an der Grimasse der Einstellungsszene, wer am Schluss die große Liebe erlebt und wer sich als garstig erweist. Denn so wollen wir es. Wir wollen immer gleich wissen, wo es hingeht, bloß keine Überraschungen. So einfach macht es uns Jesus aber nicht. Jesus ist für Überraschungen gut. Denn gerade im Lukas-Evangelium sind die Pharisäer nicht einfach die, die heucheln, arrogant, in ihrer Frömmigkeit ablehnend, garstig und verbiestert sind. Gerade Lukas, vielleicht als der einzige Heidenchrist, der im Neuen Testament selbst geschrieben hat, der einzige Heidenchrist unter den Evangelisten, hat einen großen Respekt vor Israel und einen großen Respekt vor Juden. Und er überliefert, wie Jesus immer wieder werbend auch im Haus von Pharisäern war. Auf der langen Steinbacher Höhe muss man die Sympathie für Israel ja nicht lange einführen, sondern kann sie voraussetzen. Es ist in der Tat so, wenn wir selber dabei gewesen wären, dann wären wir selbstverständlich auf der Seite des Simon. Er hat Jesus ja aus Neugierde und Interesse eingeladen. Das war ja nicht hintersinnig, er wollte ihn nicht reinlegen. Er dachte, er könnte ein Prophet Gottes sein, nämlich des Gottes, an den wir glauben und dem wir dienen wollen. Und dann auf der anderen Seite. Wir wundern uns immer, dass die Pharisäer, die Juden zur Zeit Jesu, etwas gegen die Tischgemeinschaft Jesu mit Sündern hatten. Und wir denken dann an unsere Kinderstunde und sehen so einen süßen, kleinen Zachäus, der hatte Knopfaugen, eine Stupsnase und saß hilflos auf seinem Bäumchen. Und in uns wird die Brutpflege wachgerufen durch deine kieksige Stimme und die Stupsnase. Und wir sagen, wie kann man etwas gegen Zachäus haben? Aber Zachäus war nicht so süß, wie wir in Kinderstunden glauben, sondern er war, würden wir heute sagen, so eine Mischung von, was sollen wir sagen, Finanzbeamter und Zuhälter. Kriegen wir die beiden Bilder so ungefähr zueinander, nicht? Er hat die Leute ausgebeutet, war kriminell und das Ganze noch im Namen des Staates. Ich hoffe nicht, dass euer Finanzbeamter jetzt beides repräsentiert, sondern dass das redliche Leute sind. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass diese Zollpächter in der Tat nicht so angesehen waren. Und umgekehrt von Bildern her und in Kinderbibeln, Sünderinnen sind für uns immer sehr attraktive junge Damen, die ganz aus Versehen falsch eingeordnet wurden. Aber ganz so harmlos ist das mit den Sündern und Sünderinnen im Umfeld Jesu nicht. Nein, in der Tat, die ersten Hörer und Hörerinnen dieses Evangeliums haben sich mit dem Pharisäer und Jesus im übertragenen Sinne zum Festmahl begeben, ein Symposion, ein Mahl, zu dem man lag, und das ist nachher wichtig für die Salbung, nicht? Man lehnte auf dem einen Arm, die Füße möglichst weg vom Tisch, damit das Essen nicht durch Geruch gestört wird, und dann hat man zum Tisch hin sich unterhalten und gespeist und lag dort und feierte. Der Eklat setzt mit Vers 37 ein. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt eine Sünderin war, als sie erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie ein Gefäß mit Salböl, trat weinend von hinten an seine Füße heran und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Was für eine faszinierende, was für eine irritierende Situation. Ganz offensichtlich hatte diese Frau mindestens schon das Evangelium von Jesus gehört. Und Lukas legt Wert darauf, ausführlich die Antrittspredigt Jesu in Nazareth in Lukas 4 als den Anfang des Evangeliums darzustellen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen in Freiheit zu bringen, die Kranken zu heilen, die, die zerbrochene Herzen haben, ein neues Leben zu geben, zu trösten, aufzubauen, ja, das Erlassjahr Gottes zu verkündigen. Und er liest diesen Text aus Jesaja 61 und hält die kürzeste Predigt, die ich je in der homiletischen Ausbildung kennengelernt habe. Dieses Wort ist nun erfüllt vor euren Ohren. Amen. Er selbst verkörpert die Königsherrschaft Gottes. Und so wie hier der Begriff Evangelium verkündigen, frohe Botschaft verkündigen, vorkommt von dem Jesaja-Wort her, so gebraucht Lukas an allen Stellen, ihr könnt es mit der Konkordanz vergleichen, und viel mehr als alle Evangelisten, die Verkündigung Jesu als das Verkündigen des Evangeliums. Das ist sein Lieblingswort geworden. Hat die Frau Jesus selbst gehört als Prediger? Nur gehört, wie er umgeht mit Sünderinnen und Sündern, wie er sie annimmt in die Gemeinschaft? Oder ist sie ihm schon direkt begegnet? All das erfahren wir nicht. Nur das eine, dass sie völlig überwältigt war von dem, was ihr in Jesus begegnete. Diese Liebe, diese Zuwendung, dieses Ernstnehmen, welche Bedeutsamkeit bekam man unter den Blicken Jesu? Man setzte sich praktisch, so krumm man da saß und gebeut, plötzlich auf unter diesen Augen. Wenn man seine Stimme hörte, konnte man nicht anders, als angezogen zu sein. Und wenn er von seinem himmlischen Vater schwärmte, warf man alles über Bord, was man bisher für Frömmigkeit hielt. Diese Frau war Jesus und dem Evangelium begegnet, und das hatte offensichtlich alles geändert. Sie verliert völlig die Fassung, so angerührt ist sie. Das, was sie eigentlich tun wollte, nämlich Jesus nur demütig die Füße salben, das gelang ihr zunächst gar nicht, weil es über sie kam und sie konnte nicht anders als heulen und die Tränen liefen herunter. Das war freilich in der damaligen Gesellschaft alles schon recht irritierend und peinlich. Dass überhaupt eine Frau in eine Männergesellschaft kam, das war an sich schon anstößig. Ich selbst bin im CVM groß geworden, als er noch Christlicher Verein junger Männer hieß. Und wir mussten erst lernen, dass auch Frauen in den Himmel kamen. Das haben wir erst nach 17 gelernt. Vorher dachten wir, im Himmel sind nur Männer. In der Antike war das noch viel schlimmer als bei uns im CVM. Männer haben grundsätzlich Festmahlzeiten alleine begangen. Dass also eine Frau reinkam, war an sich schon irritierend. Für den armen Simon war es aber noch peinlicher, welche Frau da reinkam. Sie war ganz offensichtlich, wir wenden es als Exegeten hin und her, sie war wohl eine Prostituierte. Der alte Schlatter hat versucht, es etwas abzuschwächen und gesagt, vielleicht war sie ja doch nur die Frau eines Zöllners und ist durch ihren Mann in den Ruf gekommen, aber dann hätte es hier anders geheißen, wir kommen nicht umhin, sie war eine stadtbekannte Frau. Der arme Simon muss rot angelaufen sein, welche Personen in seinem Haus ein- und ausgehen, das hat ihn in größte Verlegenheit gebracht. Die Älteren unter uns kennen das auch noch, dass was in Israel gegolten hat, dass eine Frau grundsätzlich vor anderen Männern ihre Frisur nicht lösen durfte. Das heißt also, die Frisur in Öffentlichkeit zu lösen, konnte in der rabbinischen Diskussion schon ein hinreichender Scheidungsgrund sein. Das war nicht geziemlich, das hat sich nicht gehört. Die Frau hatte aber natürlich kein Handtuch mitgebracht, denn sie hatte sich ja nicht auf ihr Weinen eingestellt. Nicht, das wäre wieder Rosamunde Pilcher, auf Befehl können wir auch weinen, nicht, sondern das war ja echt bei ihr. Was sollte sie also nehmen? Sie hatte ja nichts anderes. Sie löste die Haare und versuchte, um das wieder gut zu machen, mit den Haaren es abzuwischen. Aber sie hat es natürlich für die damalige Gesellschaft dadurch nicht besser gemacht, sondern noch viel schlimmer. Sie küsste die Füße, um sie endgültig dann auch noch wie beabsichtigt zu salben. Eine überschwängliche, fast unvernünftige Liebe. Jesus ließ es geschehen, denn er verstand sie. Jesus fragte auch weniger danach, was macht man oder was sagen die Leute. Jesus hat eigentlich immer nur gesagt, was sagt mein himmlischer Vater und was ist für die Menschen angemessen, denen ich begegne. Da, wo wir peinlich berührt wären und würden zurückzucken, weil wir sagen, oh, da komme ich in Verruf bei anderen, hat Jesus sich darum nicht geschert, sondern er hat Gottes Liebe und die Liebe zu den Menschen praktiziert. Freilich der Gastgeber. Als der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sagte er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, breites Ä. Er ist es nämlich nicht. Er ist es nicht. Er kann es nicht sein. Denn wenn er ein Prophet wäre, dann könnte er Gedanken lesen. Könnte er aber Gedanken lesen, könnte er in die Herzen der Menschen schauen, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die sich da jetzt reingedrängt hat in unsere Runde, sich aufgedrängt hat in peinlicher Weise. Wie reagiert Jesus? Wenn er ein Prophet wäre, könnte er Gedanken lesen. Jesus kann Gedanken lesen, denn er antwortet dem Simon auf den Kopf zu, nicht was er gesagt hat, sondern was dieser dachte. Jesus kennt nicht nur die Sünderin, er kennt auch den Simon und er kennt dich und mich. Er kennt nicht die Fassade, die wir nach außen haben, sondern er kennt das, was dahinter ist. Er kennt nicht nur das Bild, das wir uns von uns selber machen, sondern er kennt die Wirklichkeit. Da, wo wir beim Rasieren oder beim Schminken oder wenn wir beides machen, uns schon gar nicht mehr angucken können im Spiegel, da kann er uns noch anschauen, weil er uns besser kennt als wir. Christus können wir nicht enttäuschen, weil er nicht zu täuschen ist. Er hat noch nie ein falsches Bild von uns gehabt. Insofern lohnt es sich auch gar nicht, ihm etwas vorzuenthalten, er weiß es sowieso schon. Es lohnt sich nicht vor ihm, sich zu verstecken, wie damals Adam und Eva, die sich Feigenblätter machte und wie bei einer Bundeswehrübung in Afghanistan sich irgendwo in die Dünen schmissen mit der Dekoration, um sich zu verbergen. All das können wir uns vor unserem Gott ersparen. Er schaut in unsere Herzen. Das, was er nun tut, ist nicht, dass er den Simon schimpft. Denn das ist das Besondere an Jesus, wie es gerade das Lukas-Evangelium aufweist. Jesus wirbt auch um die, die zunächst seiner Botschaft gegenüber feindlich sind. Er wirbt um sie, so wie der Vater nicht nur den jungen verlorenen Sohn aufnimmt, sondern auch dem Älteren entgegenläuft und um ihn und seine Zustimmung ringt. So ringt Jesus nicht nur um das Herz der Sünderin, sondern auch um das des Simons. Und jetzt kommt die Falle, passt auf, dass ihr nicht reintappt, die Jesus stellt aus Liebe. Er erzählt nämlich, was er meisterlich konnte, ein Gleichnis. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er erwiderte, recht erleichtert, Meister, sprich, löse die Peinlichkeit auf, um Himmels Willen, erzähl eine Geschichte. Wir würden brüllen, bitte an die Orgel, nicht, wir müssen die Situation retten. Aber Simon wusste noch nicht, dass er jetzt in eine Falle laufen wird. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Wir können über den Daumen sagen, der eine schuldete ein ganzes Jahreseinkommen, der andere ein Monatseinkommen. Beide waren im Soll, wenn auch verschieden. Da sie aber nun beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Das Gleichnis ist soweit unverfänglich und klar. Zwei sind verschuldet, unbestritten der eine mehr als der andere. Auch bei Gott sind nicht alle Katzen nachts grau. Auch bei Gott ist es nicht so, dass er nicht unterscheiden könnte, dass er nicht sehen würde, wo Menschen sich ernsthaft bemühen. Nur das ist nicht der Punkt. Da sie beide nicht bezahlen konnten. Vor Gott sind wir immer im Soll. Nicht, weil wir moralisch nur gefehlt hätten, das haben wir auch, sondern vor Gott sind wir im Soll, weil wir ihn brauchen. Weil wir als Menschen, als Geschöpfe auf ihn als Schöpfer angelegt sind und deshalb ständig angewiesen sind, mit leeren, empfangenden Händen zu ihm zu kommen und vor ihm zu stehen. Sündenerkenntnis ist bei uns deshalb oft verstellt, weil wir zu schnell bei der Sünde an moralische Verfehlungen denken und bei moralischen Verfehlungen dann immer an das, was uns besonders peinlich ist. Nicht unbedingt an das, was Gott peinlich ist, sondern das, was uns vor anderen peinlich ist. Aber das ist ein zu flacher Sündenbegriff. Sünde ist Trennung von dem Gott, der unser Leben ist. Wir sind bei Gott in Schuld. Beide konnten nicht bezahlen. Und beide bekommen es deshalb, weil es ihm gefällt, die Schuld zu erlassen. Beide bekommen es geschenkt. Und nun kommt der Hebel, der umgelegt wird, der Hebel des Evangeliums. Nun kommt der Perspektivenwechsel. Wussten wir bisher noch genau, wer der Gerechte ist und wer die Sünderin ist, dreht Jesus um und gibt eine neue Perspektive auf beide Personen. Indem er nämlich jetzt ganz verdreht fragt, wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Gefragt ist nicht nach eigener Vorleistung. Gefragt ist nicht nach eigener Gerechtigkeit. Gefragt ist nicht nach eigenen Qualitäten, sondern gefragt ist nach der größeren Dankbarkeit aufgrund eines größeren Geschenks. Wer von beiden wird ihn mehr lieben? Und Simon gibt eine Antwort, die jeder Konfirmand geben könnte. Und zwar in der ersten Stunde. Das Gleichnis ist so evident, das ist so klar. Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat, der wird dann dankbarer sein. Ein Monatseinkommen, das kann man gerade noch nacharbeiten. Ein Jahreseinkommen, da werden sich die meisten von uns schwer tun. Wer so im Soll ist, der tut sich schwer, es aufzuholen. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, als der in die Lehre kam und erst das Umgehen mit Geld lernen musste, ging er zu seiner Sparkasse und fragte dann, was er auf dem Konto hat. Und die Dame auf der anderen Seite versuchte es möglichst diskret ihm zuzuflüstern und sagte, 50 D-Mark sind Sie im Soll. Und er sagte stolz, dann nehme ich das vollends auch noch mit und räume es ab, die 50 im Soll. Bei Gott sind wir Empfangende. Bei Gott haben wir kein Guthaben, denn wir sind geschaffen, weil wir Gott brauchen, um Gott zu brauchen. Der, der mehr geschenkt bekommt, der liebt mehr. Wenn wir eine Umfrage gemacht hätten vor unserem Gottesdienst draußen, als wir hereinkamen, Was glauben wir, wie wächst man im Glauben? Was wäre uns da eingefallen? Mehr Bibel lesen, mehr gute Vorsätze durchhalten, früher ins Bett gehen, damit man morgens geistlicher aufsteht. Es wären uns alle möglichen Verhaltensweisen eingefallen, wie wir an uns arbeiten, um weiterzukommen im Glauben. Die Erkenntnis des Evangeliums ist aber, wir wachsen, indem nicht wir wachsen, sondern Gott in unserem Leben wächst. Die Erkenntnis des Evangeliums ist, dass die neue Perspektive nicht eine Perspektive ist, die ich leiste, sondern die Gott mir schon geschenkt hat. Der, der mehr geschenkt bekommt, der liebt auch mehr. Habt ihr nicht auch schon versucht, Gott mehr zu lieben? Was habe ich als junger Christ mich abgequält, Gott zu lieben? Das ist sehr anstrengend. Da kann man sich mit guten Vorsätzen und viel Bibel lesen und beten und seine Feinde lieben. Das ist besonders für die Mimik anstrengend. Nicht, wenn man Leute anlächelt, bei denen eigentlich die Mundwinkel bis unter den Kiefer runtersinken. Nicht, was kann man sich alles verkrampfen, um am Schluss an sich und an Gott und am Glauben zu verzweifeln? Dabei wäre es so einfach, sich von Gott lieben zu lassen, sich mehr lieben zu lassen. Das heißt, immer wieder neue Punkte seines Lebens auftun, Zimmer seines Hauses, die man gut verschließt, ihm öffnen, damit sein Licht und seine Liebe alles in unserem Leben durchdringt. Du kennst noch ein unausgesprochenes Problem? Wunderbar. Wieder eine Chance, es Gott zu geben, vor Gott zu öffnen. Dir fällt eine Schuld ein, deren du dich schämst. Toll, freu dich. Je mehr dir vergeben wird, desto mehr wirst du lieben und dankbar sein. Wenn wir als natürliche Menschen wie Adam und Eva auch in unserer Frömmigkeit viel lieber das Versteckspiel üben und Rollen einüben, um vor Gott und anderen Menschen Eindruck zu machen und uns selbst zu beeindrucken, ist hier plötzlich die Wahrhaftigkeit angesagt. Ich erinnere mich gut, wann in meinem eigenen Leben der Glaube anfing, vom Evangelium bestimmt zu sein. Das war nämlich genau eine Situation, als ich mit anderen jungen Mädchen und jungen Männern, wie ich selber war mit 17, eine Gemeinschaft zusammen erlebte, in der wir durchs Evangelium angeregt aufhörten, uns etwas vorzumachen. Nicht gegenseitig angaben, wie toll wir sind, wie viele Traktate wir verteilt haben, wie viele Jungscharen wir leiten und was wir alles noch geistlich tun, wie oft wir die Bibel durchgelesen haben, wie viele Verse wir auswendig können, sondern das alles zur Seite legten, keine Feigenblätter, sondern offen voreinander wurden. Und die anderen uns nicht ablehnten, sondern immer mehr mit uns anfangen konnten. Mehr Wahrhaftigkeit bedeutet wachsen im Glauben. Nicht die Rollen der Frömmigkeit verstärken, sondern wahrhaftig werden vor Gott. Das ist übrigens vom hebräischen Begriff auch genau der Begriff für Frömmigkeit. Nämlich nicht zwiespältig sein, nicht Rollen spielen, sondern wahrhaftig ganzheitlich sein. Einfältig in einem guten Sinne. Vor Gott nichts verbergen. Während wir uns diese Gedanken machen, wendet sich Jesus nun der Frau zu, freilich immer noch im Gespräch mit Simon, und spricht zu Simon. Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser über die Füße gegossen. Diese aber hat mit ihren Tränen meine Füße benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Jetzt Achtung. Normalerweise interpretieren wir so, dass wir sagen, wie kann der Simon auch so unhöflich sein? Warum hat er dem die Füße nicht gewaschen? Warum hat er ihn nicht auf die Backe geküsst? Und warum hat er ihn nicht gesalbt? Jetzt wird es kompliziert. Es stellt sich nämlich die Frage, war in Israel zur Zeit Jesu es üblich, dass ein Hausherr einem Gast die Füße wäscht? Die Antwort heißt nein. Es war nicht geboten von Konvention. Es war recht, was Simon tat. Es war recht, er hat nichts falsch gemacht. Es war korrekt. War es üblich, dass man sich damals küsste bei der Begrüßung? Nun, nicht zwischen Fremden. Israel war ja nicht die damalige Sowjetunion. Da haben sie sich am Flughafen so lange abgeküsst, bis es beiden warm war. Aber das war auch nur Konvention und Geheuchel. In Israel hat man sich nicht einfach geküsst, sondern das hat man eigentlich nur bei engen Freunden und Familienangehörigen getan. Das heißt, das, was er ließ mit dem Kuss, war keine Unhöflichkeit. Und schließlich das Dritte. War es selbstverständlich, dass man sich, wenn man sich begegnete als Freunde, gegenseitig Parfümflaschen über den Kopf ausschüttete? Nein, auch das war nicht üblich. Und jetzt wird es kompliziert. Der Simon hat alles richtig gemacht. So wie wir in unserer Frömmigkeit so vieles richtig machen. Dass richtig nicht genug ist, das wurde erst deutlich, als die Frau mehr tat, als gefordert ist. Nämlich nicht nur Recht und Konvention, nicht nur das, was alle tun, nicht nur das, was gefordert ist. Sie hat überschwänglich mit ihrem ganzen Herzen geliebt. Und das ist das Faszinierende. Was ist die erste Liebe, von der die Offenbarung spricht? Die erste Liebe ist keine gewohnheitsmäßige Korrektheit und Frömmigkeit. Ich mache das, was alle tun. Und wenn die einen 6 Tage in der Woche in die Gemeinde gehen, dann gehe ich 7 Tage. Und wenn die anderen 7 gehen, dann gehe ich 8 Tage in die Gemeinde. Ich bin immer korrekt, ich bin immer dabei. Auf mich kann man mich verlassen, kann man sich verlassen. Nein, es geht um mehr. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit all unseren Gefühlen, mit all unserer Zeit. Wie macht man das? Ist das nicht anstrengend? Nein. Das macht man, wenn man sich von Gott von ganzem Herzen lieben lässt, in allen Situationen sich von ihm beschenken lässt, alles, was man hat und ist, vor diesem Gott der Liebe öffnet und sich in Christus beschenken und vergeben lässt. Das heißt, dass die Frau viel mehr getan hat, als korrekt gewesen wäre. Die Frau hat viel mehr getan, als der Simon unterließ. Und hier haben wir eine schöne Erklärung des Unterschieds von Evangelium und Gesetz. Das Gesetz beschreibt, was Recht ist. Das Evangelium geht weit über das Recht hinaus. Und so wie das hier für die Gottesbeziehung gilt, ist es in der Rede auf dem Feld, Feldrede heißt es bei Lukas, in Lukas 6, im Umgang miteinander. Jemand, der sich so von Gott lieben lässt, der eine solche Bedeutsamkeit in den Augen Jesu Christi ablesen darf, der kann plötzlich anfangen, nicht nur seinen Nächsten zu lieben, sondern sogar seine Feinde. Der kann nicht nur anfangen, korrekt umzugehen mit anderen, sondern ihnen zu vergeben. So vieles, was in der Bergpredigt bzw. Feldrede gesagt wird, führt uns immer wieder an die Grenzen, weil wir versuchen, es von uns aus zu tun. Gottes Liebe kann man nicht machen, man kann sie nur reflektieren. Das aber ist die Aufgabe, die wir haben. Und das ist das Schöne an der Reformation. Das, was die Reformation geändert hat, ist, dass sie unsere Perspektive wechselt. Weg von uns hin zu Gott. Deshalb sage ich dir, ihre Sünden, die vielen sind, vergeben, denn sie hat viel geliebt. Dieses denn muss man erklären, für die, die es genauer nachlesen wollen, ihr könnt die Parallele Johannes 9, Vers 16 einmal heranziehen. Das ist nicht das denn, das real begründet, warum ihr vergeben wird, denn vergeben war ihr vorher schon. Deshalb kam sie ja aufgelöst, deshalb hat sie ja gesalbt. Sondern dieses denn gibt die Erklärung für das Gleichnis. Diese Frau ist im Gleichnis die Frau mit den vielen Schulden. Das erkennt man an ihrer großen Liebe, denn sie ist die, die viel geliebt hat. Und nun sagt er nicht, und du Simon, du hast durch dein Verhalten gezeigt, dass dir wenig vergeben wird, sondern er geht in die Höflichkeit, in das einladende, offene, wie der Vater zum Älteren der beiden Söhne auch offen einladend redet und die Geschichte auch offen bleibt, weil wir selbst die Antwort geben müssen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie lernen wir Liebe, indem wir uns von Gott lieben lassen? Da sagst du, das ist ja einfach. Pass auf, uns adamitischen Menschen fällt es schwerer, uns lieben zu lassen, als den Himmel zu verdienen. Denn sich lieben zu lassen, zerbricht den eigenen Stolz. So vieles müssen wir loslassen. Nur beschenkt zu werden, zerbricht unseren Stolz. Aber nicht etwa unser Selbstbewusstsein, nur den Stolz. Unser Selbstbewusstsein wird durch diesen Zuspruch Jesu überhaupt erst begründet. Und nun wendet er sich dieser Frau zu. Und wenn wir Literatur lesen würden dazu, in einer Bibelschule könnte man das machen, dann würden wir merken, dass die meisten Kommentatoren im wissenschaftlichen Bereich sich furchtbar stören, warum in 48 und 50 noch so ein Schwanz kommt und hinten dann nochmal Worte kommen. Denn man sagt, Vers 47 wäre doch ein toller Abschluss und damit ist das Eigentliche gesagt. Richtig. Für die Männergesellschaft wäre Vers 47 schon eine hinreichende Antwort. Aber bis jetzt war die Frau immer nur Gegenstand eines Männergespräches. So war das bei solchen Tischmahlzeiten. Jesus aber lässt die Frau nicht einfach nur Gegenstand seines Gespräches sein. Er nimmt sie nicht nur als Beispiel, um Simon etwas zu erklären. Er wendet sich hier dieser Frau selber zu und vergewissert sie. Deine Sünden sind dir vergeben. Wenn wir wüssten, was das heißt, dass uns heute Abend im Namen Jesu verbindlich zugesprochen wird, deine Sünden sind dir vergeben. Die dir Bekannten, aber auch die dir nicht Bekannten. Die, die du gerne vor dir herträgst, aber noch mehr die, die du immer versteckst, vor Gott, vor anderen und dir selbst. Wisst ihr, was den Himmel einmal ausmachen wird? Dass wir wissen, wie sehr Gott uns liebt und wie viel uns vergeben wurde. Eine Ewigkeit lang werden wir uns an Gottes Liebe und Wertschätzung freuen, dass wir Christus so wichtig sind, dass er sein eigenes Leben für uns gab. Wir werden uns in Ewigkeit an einer Gnade freuen, die wir auch schon heute Abend nicht verdient haben. Wisst ihr, was das heißt? Wir könnten uns heute Abend, ob mit Tränen oder ohne, das ist nur ein Detail, wir könnten uns heute Abend überschlagen vor Freude und Dankbarkeit, indem wir nichts anderes wüssten, als dass Gott uns liebt, wie wir sind. Und dass Christus uns so sehr liebt, dass er nicht nur unsere Schuld duldet, unsere Schattenseiten, unsere Schwächen, sondern alles gegeben hat unter Einsatz seines Lebens, damit wir mit all unseren Schwächen dennoch zu Gott kommen können, dass er uns vergibt. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Was für ein Frieden, was für ein Shalom, wenn wir als Beschenkte gehen. Wir wissen heute Abend voneinander nicht, was unsere Lasten sind, die wir hier in diesen Raum zusammengetragen haben. Sorgen um unsere Lieben oder uns selbst, Sorgen um unsere Gesundheit, alte Verärgerungen und Feindschaften, die wir nicht ausräumen können, Enttäuschungen über unser Leben, das doch so anders laufen sollte, Enttäuschung über Menschen, vielleicht auch Enttäuschung über Gott. Was immer wir mitbringen, was immer wir in Schuld sind, was immer unser Defizit ist, heute Abend kann uns geholfen werden. Denn wir müssen nicht auseinandergehen mit guten Vorsätzen, sondern mit Gottes Verheißung. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich schenke dir alles, was du brauchst, um in Ewigkeit erlöst und erfüllt zu leben. Und dies schon in der Gegenwart. Diese Frau ging völlig verändert nach Hause, überwältigt in ein neues Leben. Wie ging wohl Simon abends in sein Zimmer? Wie ging der Tag für Simon aus? Wir wissen es nicht. Für uns ist viel wichtiger, wie der Tag für uns ausgeht. Ihr sind die vielen Sünden vergeben. Das erkennt man an ihrer spontanen Liebe. Lasst uns wachsen im Glauben, indem wir aufhören, wachsen zu wollen und anfangen, Gott in unserem Leben wachsen zu lassen. Wir können nicht Liebe produzieren, aber empfangen, das können wir sie. Gott will nicht mehr von uns, sondern viel weniger, als wir meinen. Er will nicht Leistung, nicht einmal Frömmigkeit im menschlichen Sinne. Er will einfach nur uns, weil er uns liebt. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, deine Worte zu hören, die Freude deines Evangeliums, deine liebevolle, verständnisvolle Stimme wahrzunehmen, deine Augen, die durchdringend sind und gütig zugleich zu sehen, und dann hineingezogen zu werden in die Faszination deiner Liebe und der Liebe, die du von deinem himmlischen Vater bezeugst. Das überwältigt uns, das beschämt uns, das rüttelt uns auf in unserer Rechtmäßigkeit und Mittelmäßigkeit, in dem Korrektsein unserer Frömmigkeit und macht uns ganz neugierig auf deine neue Perspektive. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nichts von uns erwartest, was du nicht selbst bereit bist, uns zu schenken. Dass deine Gnade eine Antwort hat auf all das, was deine Liebe mit uns vorhat. Dass wir uns nicht zusammennehmen müssen bei dir, sondern endlich gehen lassen dürfen. Ehrlich werden. Die, die wir selber sind. Herr, sind wir nicht in diesen Abend gegangen als der gerechte Simon und stehen nun vor der Alternative, ob wir bereit sind, die Rolle der Sünderin anzunehmen. Herr, ich möchte mich selber mit den Augen deiner Liebe und deiner Wahrheit sehen. Und wenn ich mich wehre, dann gib nicht nach in deiner Liebe, sondern überwältige mich. Mein ganzes Leben, Herr, beruht nicht in meinem Arbeiten. Es beruht nicht einmal darin, dass ich an dich glaube von mir aus. Es beruht darin, dass du mich liebst. Du liebst mich, Herr Jesus Christus, so sehr, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, um all das wegzunehmen, was uns trennt. Du liebst mich, also bin ich. Amen.
Amen.